Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 8. November. Heute mit folgenden Themen. Sparen bei der Ausbildung. Der Grosse Rat will das Angebot der Berner Lehrwerkstätten massiv kürzen. Nervosität bei den Dreckschleudern der Industrie. Vorschau auf die UNO-Klimakonferenz im Kohleland Polen. Und Döckeln für Landrechte und gegen Rassismus in Brasilien. Die Fußball-WM soll auch den Ärmsten eine Plattform bieten.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Bundespolizist wegen Verdacht auf Kinderpornografie entlassen. Die Fahndung nach verbotenem pornografischem Material ist eine der Aufgaben des Bundesamts für Polizei, FEDPOL. Nun ist ein FEDPOL-Mitarbeiter selber wegen des Besitzes von verbotenen Pornos ins Visier der Justiz geraten. Die Berner Staatsanwaltschaft hat gegen den langjährigen FEDPOL-Mitarbeiter ein Verfahren eröffnet. Dies, weil er Kinderpornos heruntergeladen und konsumiert haben soll. Auf seinem Computer wurde entsprechendes Material sichergestellt, wie Telebern am Donnerstagabend berichtet. Der 53-Jährige hatte zuvor 6 Jahre lang beim FEDPOL gearbeitet. Verfolgte Homosexuelle können auf Asyl hoffen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, droht einer Person in ihrem Heimatland aufgrund ihrer Sexualität Gefängnis, kann sie in der EU Asyl beantragen. Die europäischen Richter stellten fest, dass Homosexuelle eine soziale Gruppe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention seien. Begründung: Die sexuelle Ausrichtung ist ein so bedeutsames Merkmal für die Identität eines Menschen, dass er nicht gezwungen werden sollte, auf diese zu verzichten. Bis jetzt wurden häufig Asylgesuche abgelehnt mit der Begründung, die betroffene Person könne ihre sexuelle Orientierung im Heimatland verstecken. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs verwirft diese Argumentation nun deutlich. Deshalb fordert das Komitee der Schweizer Regenbogenfamilien, die Schweiz dürfe nicht länger Personen in ihre Heimatländer zurückschicken, welche aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Der Tierschutz kritisiert die Haltung von Versuchstieren. Eine neue Umfrage zeigt, dass in der Bevölkerung Tierversuche immer weniger Rückhalt haben. 2/3 der Befragten halten Versuche, in denen Tiere starke Schmerzen zugefügt werden, für ethisch nicht vertretbar. Trotz neuer Tierschutzgesetzgebung sei heute die Versuchstierhaltung in der Schweiz oft alles andere als artgerecht, kritisieren Vertreter des Schweizerischen Tierschutzes STS. Der STS fordert nun mehr Bundesgelder, damit Tierversuche schrittweise durch alternative Methoden ersetzt werden können. Zum Wetter: Morgen Samstag wird es dafür ziemlich sonnig, mit einzelnen Wolkenfeldern. Diesmal gutartig weiße, denn regnen sollte es nicht. Die Temperaturen steigen aber nicht über 10 Grad. Der Sonntag bereitet uns dann so richtiges Wetter zum Ausschlafen. Es wird stark bewölkt und regnerisch. Die nächste Woche startet eiskalt mit morgendlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber es wird wieder sonniger.
Rabe Info 95,6.
Gerade feierten die Lehrwerkstätten Bern ihr 125-jähriges Jubiläum. Doch die Freude ist der leider vergangen. Die Finanzkommission des Grossen Rates übt den Kahlschlag beim Berner Ausbildungsinstitut. Die Lehrwerkstätten Bern sollen ab 2015 die Ausbildungen für Metallbauer, Schreinerinnen und Spengler nicht mehr anbieten. Ich habe den Direktor der Leder besucht und ihn gefragt, wie er mit der Hiobsbotschaft umgeht.
Wir haben die Feierlichkeiten weitgehend abgeschlossen und sind knallhart in der Realität gelandet. Die Finanzkommission des Grossen Rates möchte bei den Lehrwerkstätten die gewerblichen Ausbildungen einsparen.
Das wären 90 Ausbildungsplätze pro Jahr, 250 Plätze im Gesamten. Das ist ein ziemlicher Kahlschlag für die Lehrwerkstätten.
Das wäre eine klare Halbierung unseres Angebotes, sogar ein bisschen mehr. Es kommen noch Kurse in der höheren Berufsbildung für Metallbaumeister und so weiter dazu. Und das wäre wirklich eine einschneidende Massnahme.
Die Lädere, wie eigentlich die meisten die Lehrwerkstätten Bern nennen, ist eigentlich eine Schule für Sonderfälle. Können Sie das erklären?
Also Sonderfälle in Anführungszeichen, unsere Lernenden, das sind ganz normale Jugendliche, wir sind einfach spezialisiert einerseits in der Förderung von schwächeren Jugendlichen, das heißt sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, Ausländerinnen und Ausländer, im Moment bilden wir Lernende aus 34 Nationen aus, Jugendliche aus 10. Schuljahren, Motivationssemestern und so weiter, kurz und gut Jugendliche, die keine Lehrstelle in der Privatwirtschaft finden. Auf der anderen Seite bilden wir sehr leistungsstarke Jugendliche aus, die besuchen dann die Berufsmaturitätsschule parallel zur Ausbildung. Das ist nicht unbedingt beliebt im Gewerbe. Sie sind sehr, sehr viel in der Schule. Und wir bilden Leistungssportlerinnen und Leistungssportler aus. Ihnen können wir ein individuell angepasstes Programm bieten. Und wir sind da sehr viel flexibler, als das ein Betrieb sein kann.
Wo könnten sonst diese Jugendlichen eine Lehre absolvieren, wenn nicht hier?
Ja, voraussichtlich entweder in einer geschützten Institution oder nirgends. Also wir gehen davon aus, dass jährlich etwa die Hälfte der Jugendlichen, die jetzt in die gewerblichen Ausbildungen besuchen, mehr oder weniger auf der Straße bleiben wird oder eben eine soziale Institution belasten würde. Und in dem Sinne ist es auch keine echte Sparmaßnahme. Es ist aus unserer Sicht eine Verschiebung der Kosten, die heute in der Erziehungsdirektion im Bildungsbereich anfallen, in die letztlich wahrscheinlich in den sozialen Bereich.
Sie wirken jetzt einigermaßen gefasst, aber wie ist das jetzt für Sie als Direktor, diese News zu hören?
Es belastet natürlich. Es belastet mich ganz persönlich. Rein ist mein Auftrag hier, diese Schule gut zu führen, diesen Jungen eine Zukunft zu geben. Es belastet unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem. Es gibt solche, die erleben das zum zweiten oder sogar zum dritten Mal. Und es ist natürlich nicht lustig, wenn immer wieder der Arbeitsplatz in Frage gestellt wird, wenn sich existenzielle Fragen stellen und wenn man sich auch die Frage stellt, ja, machen wir dann wirklich etwas Sinnvolles, wenn ja das immer wieder angegriffen wird.
Sie haben es angesprochen, 2003 gab es schon mal Schließungspläne der Lehrwerkstätten Bern.
Das war ein sehr, sehr entscheidender Eingriff im Rahmen der damaligen Sparmaßnahmen, wurde temporär die Schule von der Lehrwerkstätte weggenommen und an die gewerblich-industrielle Berufsschule verschoben. Das hat sich dann nicht besonders bewährt und deshalb wurde diese Maßnahme vor 4 Jahren wieder rückgängig gemacht.
Haben Sie die Hoffnung, dass Sie auch dieses Mal das Steuer herumreißen können und die Sparmaßnahmen abwenden könnten?
Ja, ich habe die riesen Hoffnung, dass wir die Parlamentarier und Parlamentarierinnen die Mehrheit überzeugen können, dass wir hier wirklich einen guten, sinnvollen Job machen. Das heißt nicht, dass wir nichts machen. Wir werden sicher auch unsere Kosten, unsere Angebote sehr kritisch überprüfen müssen und schauen, wo können wir besser werden, wo müssen wir uns entwickeln, wo müssen wir uns bewegen. Das ist mir völlig klar. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir im Grundsatz das weitermachen, hier weiterhin machen dürfen, wo wir heute stark sind.
So Andreas Zisset, Direktor der Lehrwerkstätten Bern, der Ladere.
Rabe Info 95,6.
Ausgerechnet in Polen, im größten Kohleförderland der EU, findet die nächste große UNO-Klimakonferenz statt. Nächsten Montag beginnt die sogenannte COP19 in Warschau. 2 Wochen lang wird die Weltgemeinschaft einmal mehr versuchen, sich auf ein verbindliches Klimaschutzabkommen zu einigen. Mit dabei sind neben Regierungsdelegationen auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen. Zur Schweizer Delegation gehört unter anderem die Umweltschutzorganisation WWF. Trotzdem symbolisch eher schlecht gewählten Austragungsort hat der WWF gewisse Hoffnungen. Michael Spahr berichtet.
Können die großen Bremser endlich über ihren Schatten springen, damit in 2 Jahren ein neues Klimaschutzabkommen unterzeichnet werden kann? Die Erfahrung zeigt, zu große Erwartungen sind fehl am Platz. Kommt hinzu, offenbar ist die in Polen starke Kohlenkraftlobby an der UNO-Konferenz in Warschau stark präsent. Patrick Hofstetter von der Umweltschutzorganisation WWF sieht darin sowohl gute als auch schlechte Vorzeichen.
Letztes Jahr waren wir in Katar, in einem Erdöl- und Erdgasland, jetzt in einem Kohleland. Das sind nicht die besten Vorzeichen für Klimaverhandlungen. Umgekehrt muss ich sagen, interpretiere ich das auch ein bisschen als Nervosität. Ich glaube, die Kohleindustrie hat verstanden, dass sie in einer Branche sind, dass ein Auslaufmodell ist. Es gibt weltweit Bemühungen, Investitionen in Kohlekraft zu verlangsamen. Viele Projekte werden nicht realisiert und das spürt die Industrie natürlich.
Trotzdem, das Kopenhagen-Trauma sitzt bei vielen Umweltorganisationen tief. Damals, vor 4 Jahren, gingen viele Hoffnungen verloren, als sich die Weltgemeinschaft, insbesondere die großen Verursacher des Klimawandels, auf keine neuen verbindlichen Verpflichtungen einigen konnten. Doch die Welt stehe nicht ganz still, auch wenn die nötigen Schritte aus der Perspektive der Umweltorganisationen ziemlich klein seien. Das findet Patrick Hofstetter, Leiter Klima und Energie beim WWF Schweiz.
Seither wurde doch einiges erreicht. Die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls wurde beschlossen, leider mit viel weniger Ländern, als man sich das gewünscht hätte. Es wurde aber auch beschlossen vor 2 Jahren, dass man eben ein neues weltweites Klimaabkommen ausarbeiten will, dass man das 2015 beschließen will. Dass dann 2020 in Kraft treten soll.
Kürzlich erschien ein neuer Klimabericht. Darin wurde wissenschaftlich befestigt, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. Über die Fakten werde heute weniger debattiert, erzählt Patrick Hofstetter vom WWF. Das Problem sei, die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Der Nutzen von weniger Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen, den haben alle. Hingegen tun muss es jeweils ein Einzelner, das heißt dieses Trittbrettfahren, wie das auch heißt, das ist ein großes Problem. Und dann haben wir ja auch ganz klar Länder, die in einer enormen Wachstumsdynamik sind, die Schwellenländer. China, Indien, Brasilien etc., die in dem Sinne alle Energie, die sie kriegen können, im Moment auch verbrauchen. Das sind Faktoren, die dazu führen, dass die Verhandlungen nur sehr harzig vorankommen.
Länder wie Indien und Brasilien argumentieren weiterhin, die alten Industrieländer wollten mit strengen globalen Umweltgesetzen deren Entwicklung bremsen. Doch langsam scheint sich auch ein Wandel bei den neuen Industrieländern abzuzeichnen. Ein gutes Beispiel dafür ist laut Patrick Hofstetter China.
China hat selber gespürt, wie schwierig die Ressourcensituation ist, wie unmittelbar auch die Umweltauswirkungen die Lebensqualität beeinflussen, beeinträchtigen und dass das wiederum dann auch auf die Wachstumsmöglichkeiten sich auswirkt. Das heißt, allein der Umstand, dass die Industrieländer heute deutlich weniger als die Hälfte der Treibhausgase ausstoßen und eben die Schwellenländer, die Industrieländer überholt haben, das alleine macht es klar, dass wir ein weltweites Abkommen brauchen.
Der heute nach China zweitgrößte CO2-Sünder der Welt sind und bleiben die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Hoffnungen der Umweltorganisationen ruhen folglich einmal mehr auf dem US-Präsidenten Barack Obama.
Er hat den Ehrgeiz, dass 2015 etwas verabschiedet wird in Paris, was auch USA-tauglich sein könnte. Ich selber bin gespannt, wie das aussehen kann. Ich zweifle im Moment noch daran, dass der US-Senat dann so ein Abkommen auch ratifizieren würde. Aber die Dynamik in dem Sinne ist im Moment relativ günstig, sicherlich auch unterstützt durch die Situation, dass die USA den Kohleverbrauch deutlich reduziert und stattdessen deutlich mehr Gas verbrennt und verstromt und damit die Klimabilanz in den USA seit mehreren Jahren jetzt stabil oder sogar leicht besser ausschaut.
Ob in den nächsten 2 Wochen in Warschau die Weichen für ein neues Klimaschutzabkommen gestellt werden, bleibt im Moment offen. Entscheidend wird nicht nur die Kohle sein, welche direkt die Umwelt verschmutzt, sondern wohl auch die große Kohle in den Portemonnaies der neuen und alten Industrieländer.
95,6. Rabe Info.
Heute Freitagabend lädt die Entwicklungsorganisation Cooperation zum Töckeli Cup im Kornhaus Forum Bern ein. Die besten Tischfußballspieler und Spielerinnen erhalten zwar einen Preis, die wahren Gewinner sollten am Schluss dieser Veranstaltung aber die Nachfahren der Sklaven in Brasilien sein. Denn dafür engagiert sich die kleine Entwicklungsorganisation Cooperation. Sie ist vor allem im Norden von Brasilien aktiv, in Gebieten, wo viele arme Menschen leben, die vom Wirtschaftswachstum des Schwellenlandes nur wenig zu sehen kriegen. Spielerisch will die Organisation also im Vorfeld der Fußball-WM 2014 auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Michael Spahr hat mit dem Präsidenten von Cooperation, Karl-Johannes Rechtsteiner, gesprochen. Er wollte von ihm wissen, was steckt denn genau hinter dem Spiel, das Sie heute Abend organisieren?
Das ist ja so wie auch die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, da ist ja viel mehr dahinter als nur das Spiel. Das ist ein Riesenbusiness, eine Riesengeschichte. Und eben in diesem Brasilien haben wir Projekte, wir arbeiten dort, unterstützen Menschen in ihrem Kampf ums Überleben und für die Entwicklung. Und weil es da im Moment sehr starke Proteste gibt, auch gegen die Fußball-WM, haben wir dann Zusammenhang geschaffen. Und weil wir immer auch in unseren Jugendprojekten mit Fußball arbeiten, ist das so eine Verbindung von verschiedenen Themen, denen wir drin sind. Ich finde, man muss Fußball spielen, aber dabei eben die gesellschaftliche Verantwortung und die Geschichte und die Visionen nicht aus dem Auge verlieren.
Ihre NGO beschäftigt sich ja sehr stark mit dem Thema Sklaverei. Auch der Bezug von Schweiz zum Sklavenhandel. Die Schweiz hatte ja zwar selber nie Kolonien, aber zahlreiche reiche Schweizer Familien haben am Sklavenhandel verdient. In Brasilien leben sehr viele Menschen, die wegen dem Sklavenhandel dorthin gekommen sind, insbesondere die große schwarze Bevölkerung. Sehen Sie heute denn noch das Erbe dieses Sklavenhandels in Brasilien?
Ja, also wir arbeiten im Nordosten von Brasilien in sogenannten Quilombos, das sind Communities, Gemeinschaften, schwarze Gemeinschaften, die ursprünglich von entlaufenen Sklaven gegründet wurden. Also wir müssen schnell etwas den Kontext anschauen. Brasilien war das letzte Land, das die Sklaverei verboten hat. Wenn man den ganzen amerikanischen Kontinent, also wie wir früher gesagt hätten, die Amerikas anschauen, so in 17., 18., 19. Jahrhundert sind da vielleicht 3-4 Millionen Europäer dort hinausgewandert, aber 5 oder 10 Mal mehr Leute aus Afrika sind in diesen Kontinent verfrachtet worden, zwangsverschleppt. Und also es gibt einen sehr großen schwarzafrikanischen oder überhaupt afrikanischen Einfluss. Und das merkt man bis in die Kulturen heute noch. Also gerade in Nordostbrasilien, da gibt es zum Beispiel in den traditionellen Religionen oder so, spielen beispielsweise Götter aus Afrika noch eine Rolle. Also die Religion der Yoruba in Schwarzafrika, das lebt auch in Brasilien weiter. Und ich finde, heute kann man nicht Entwicklungszusammenarbeit machen, ohne eigentlich zu schauen, hey, wie ist das Ganze entstanden, in welchem Kontext findet es statt?
Sie engagieren sich in diesen Quilombos im Norden von Brasilien, in diesen Siedlungen von ehemals entlaufenen Sklaven gegründet. Was ist denn das genau für ein Engagement? Weil im Moment hört man ja, die Wirtschaftsentwicklung von Brasilien geht steil bergauf. Braucht es da noch Hilfe von Entwicklungsorganisationen aus Europa?
Also Brasilien ist riesig, ist wie ein eigener Kontinent. Und dort, wo die Wirtschaft floriert, das hat natürlich auch eher dort zu tun, wo sich Kapital akkumuliert oder große Firmen, Biorohstoffe zum Beispiel und so weiter. Klar haben auch die letzten Regierungen viel Fortschritt gebracht, also gerade so Entwicklung, Elektrifizierung oder solche Dinge, bessere Hygiene. Aber vor allem in ärmeren Gebieten ist das wirklich dritte Welt, wie man es kennt. Und wir versuchen, der Staatsflucht entgegenzuwirken, also dass die Leute nicht vom Land oder der Landflucht, je nachdem, wie man es definiert, also dass die Leute nicht in die Stadt weggehen, sondern in ihren Gemeinschaften bleiben und dort mehr Zukunft haben. Also beispielsweise haben wir in einem Gebiet mit so mehreren Quilombos eine Ölmühle aufgebaut, die arbeitet mit lokalen Nüssen, Babassu-Nüssen. Wir versuchen dort jetzt als nächste Schritte auch in die Richtung zu arbeiten, dass das vielleicht besser vermarktet wird, Richtung fairen Handel vielleicht sogar gehen kann. Wir versuchen, die Ausbildung zu fördern. Gleichzeitig geht es auch immer darum, die Zivilgesellschaft zu stärken. Das machen wir zum Beispiel eben durch Fußballprojekte. Nicht, dass wir da irgendein Heil bringen, im Gegenteil. Wir versuchen, bestehende Gruppierungen, NGOs vor Ort zu stärken, zu stützen, dass die mehr Kraft haben, zum Beispiel in Brasilien eben vielleicht auch den Kampf, die Landrechte besser austragen können.
Das sagt Karl Johannes Rechtsteiner, Präsident der Nichtregierungsorganisation Cooperation. Der Töckeli Cup unter dem Motto Brasilien, wir wollen mehr als Fußball, findet heute Abend ab 17 Uhr statt. Austragungsort des etwas anderen Fußballturniers ist das Kornhaus Forum Bern. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.cooperation.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Freitag, dem 8. November auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ciao zusammen.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin.